Ich lese aus Gottes Wort, Jesaja 56, die Verse 1 bis 8. So spricht der Herr: Wahrt das Recht und übt Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nahe, dass es komme, und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbart werde. Wohl dem Menschen, der dies tut und dem Menschenkind, das daran festhält, das den Sabbat hält und nicht entheiligt und seine Hand hütet, nichts Arges zu tun. Und der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen: Der Herr wird mich getrennt halten von seinem Volk. Und der Verschnittene soll nicht sagen: Siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr: Den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Das ist besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Und die Fremden, die sich dem Herrn zugewandt haben, ihm zu dienen und seinen Namen zu lieben, damit sie seine Knechte seien, alle, die den Sabbat halten, dass sie ihn nicht entheiligen und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus. Und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Gott der Herr, der die Versprengten Israels sammelt, spricht: Ich will noch mehr zu der Zahl derer, die versammelt sind, sammeln. Ich bin überzeugt, dieser Text ist euch durch und durch geläufig. Ich bräuchte eigentlich gar nicht mehr predigen. Das war mir Ironie. Lieber Vater im Himmel, was für ein Wort! In welch prophetischer Kraft! Ja, 600 Jahre vor Christus kündigst du dieses Heil für alle Völker an. Wir danken dir, dass wir dieses Wort haben und dass wir gestärkt werden durch dieses Wort. Lob und Dank sei dir dafür. Dieses Wort, wie schon gebetet, ist wirklich ein prophetisches Wort im Blick auf den Bau der Gemeinde über das ethnische Israel hinaus. Wenn wir solche prophetischen Worte uns anschauen, dann wird es entscheidend sein, bei der Auslegung dieser Worte, wie die Apostel damals diese Worte ausgelegt haben. Von daher ist das Neue Testament der beste Kommentar für die Auslegung des Alten Testaments. Und von daher möchte ich euren Blick im Besonderen auch darauf richten, wie Jesus in den Evangelien als auch die Apostel in deren Briefe diese alttestamentlichen Aussagen verwendet haben. Für die Apostel war es glasklar, dass das Evangelium bereits im Gesetz als auch in den Propheten bezeugt wird. Wenn sie, die Apostel, das Evangelium predigten, dann war es wirklich auf der Grundlage des Alten Testaments. Und ich zitiere hier einmal Paulus aus den ersten Versen des Römerbriefes, wenn er sagt, Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes. Und jetzt, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift. Da hat er das Alte Testament im Fokus. Worum geht es nun in unserem Predigttext? Und zwar, wer gehört zu dem Volk Gottes? Und hier muss man die besondere göttliche Erwählung Israels wirklich anerkennen, wenn Gott durch Mose dem Volk sagen lässt, in 5. Mose 7, dich, also dich Israel, hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind, weil er euch geliebt und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Diese Erwählung Israels aus allen Völkern war gewaltig und manifestiert sich darin, als Gott Israel mit Zeichen und Wundern aus Ägypten befreit hat. Auf diese Zusage und auf dieses Ereignis haben sich die Führer Israels immer wieder berufen. Und das sieht man immer wieder auch im Neuen Testament, wenn die Führerschaft Israels sich auf diese Verheißung beziehen. Als die Pharisäer und die Sadduzäer zur Taufe des Johannes kommen, da sagt Johannes zu ihnen, und da beziehen sie sich auf das, und jetzt natürlich im negativen Sinn als erstes Mal, er sagt, ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu und bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Denkt nur nicht, und jetzt kommt dieser Erwählungsgedanke, denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könnt, wir haben Abraham zum Vater. Die ganze Geschichte Israels ist ein Auf und Ab, obwohl Gott sie wirklich erwählt hat zum Heil. Diese ganze Geschichte Israels skizziert Jesus, als er das letzte Mal in Jerusalem einzieht und vor seiner Hinrichtung steht. Da bringt er ein Gleichnis, und zwar dieses Weinbergsgleichnis in Matthäus 21. Da war ein Weinbergsbesitzer, der seinen Weinberg verpachtet und geht außer Landes. Und dann schickt er seine Knechte immer und immer wieder zu den Weingärtnern und diese wurden misshandelt und getötet. Und als letztes schickt er seinen Sohn und diesen töten sie auch. Und daraufhin verpachtet er seinen Weinberg anderen Weingärtnern, die dann die entsprechende Früchte bringen. Und dieses ist bereits der Hinweis Jesu, dass das Reich Gottes auch einem anderen als dem jüdischen Volk gegeben wird, nämlich den Heiden. Und Jesus beendet dieses Gleichnis mit folgendem Hinweis in Matthäus 21, wenn er sagt, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. In unserem Predigttext kommt nun zum Ausdruck das Verlangen der Heiden nach dem Heil und das Bewusstsein der Heiden, dass man nicht zu dem Volk Gottes gehört, wenn es in Jesaja 56, Vers 3 heißt, Und der Fremde soll nicht sagen, der Herr wird mich getrennt halten von seinem Volk. Und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Ich glaube, dass zur Zeit Jesu der normale Jude zumindest gedacht hat, dass die Heiden als auch die Verschnittenen kein Zugang zu dem Heil hatten. Verschnitten heißt entmannt. Insofern ist dieses Wort wirklich prophetisch. Es gab zur Zeit Jesu auch schon Proselyten aus den Heiden, das waren Heiden, die zu dem Judentum übergetreten sind, aber diese haben sich dann dazu verpflichtet, das Gesetz im jüdischen Sinn völlig, sich diesem Gesetz völlig unterzuordnen. Die Verschnittenen, die Entmannten, aber hatten keine Gemeinschaft mit dem Volk Gottes. Und das wird auch explizit in 5. Mose 23 so vorgeschrieben, wenn es dort heißt, kein Entmannter oder Verschnittener soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Im Lichte dieses Wortes ist es ganz erstaunlich, wenn wir dann in Apostelgeschichte 8 von dem Kämmerer aus Äthiopien, wenn von dem berichtet wird, und dieser wird im Griechischen als ein Eunuch, als ein Entmannter bezeichnet. Und dieser war im Tempel in Jerusalem und hat dort Gott angebetet. Hätte er eigentlich gar nicht dürfen. Vielleicht hatte dieser Kämmerer schon diese Stelle aus Jesaja gekannt und den Mut gehabt, in den Tempel in Jerusalem zu gehen. Aber dieses neutestamentliche Ereignis ist eine zeichenhafte Erfüllung dessen, was Jesaja in unserem Predigttext geweissagt hat. Die Einstellung derer, die meinen, sie könnten wegen ihrer Herkunft aus den Heiden oder weil sie entmannt sind, nicht zu dem Volk Gottes gehören, verneint Gott nun hier explizit in unserem Predigttext. Und hier stellt sich natürlich die Frage, warum dürfen diese auf einmal mit in das Volk Gottes aufgenommen werden? Warum gehören auf einmal Heiden und Verschnittene zu dem Volk Gottes? Den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen und was mir wohlgefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Haus ein Denkmal und einen Namen geben. Und die Fremden, die den Sabbat halten, dass sie ihn nicht entheiligen und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus. Hier werden zwei Merkmale erwähnt, die diese Personengruppe auszeichnet. So, sie halten die Sabbate und sie halten an dem Bund fest. Will Gott nun an diesem Punkt praktisch die Heiden dazu bringen, dass sie sich sowohl an dem ersten alten Bund festhalten, als dass sie auch im alttestamentlichen Sinn den Sabbat halten? Ist das Kriterium für das Heil? Von welchem Bund spricht Jesaja hier? Von dem ersten oder von dem zweiten Bund? Von diesem Bund spricht Jesaja in mehreren Stellen in seinem prophetischen Buch. Und ich möchte euch mal die markanteste Stelle von diesem Bund zeigen. In Jesaja 42, dort heißt es, ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Wichtig ist nun, dass hier eine Person zum Bund gemacht wird. Ich, der Herr, mache dich zum Bund für das Volk. Bisher waren es immer die Tieropfer und deren Blut gemäß dem Gesetz, das für diesen Bundesschluss nötig war. Und an dieser Stelle wird nun eine Person zur Grundlage für diesen Bund gemacht. Und dieser Bund gilt nicht nur für das Volk, sprich Israel, sondern auch für die Heiden. Diese Person wird als das Licht der Heiden bezeichnet. Und wenn dann hier von den messianischen Zeichen gesprochen wird, hier in Rot hervorgehoben, dass die Blinden sehen sollen und die Gefangenen befreit werden sollen, dann ist ja offensichtlich, dass hier von Jesus die Rede ist. Und Jesus selbst nimmt dann Bezug zu diesen messianischen Zeichen, also in der Synagoge in Nazareth. Das Evangelium predigt und er zitiert aus Jesaja 61, 1, Vers 2. Dort heißt es: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen, und jetzt den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Von der Seite her dürfte es klar sein, was mit diesem Bund gemeint ist, von dem Jesaja spricht. Es ist der neue Bund, gestiftet durch Jesus Christus. Und jetzt noch einmal zurück zu unserer ursprünglichen Frage. Was kennzeichnet die Fremden und die Verschnittenen? Sie halten an diesem Bund fest. Und das ist nichts anderes, dass dieser Bundesschluss durch Jesu Tod felsenfest ist. Das ist ihre feste Überzeugung, ja, das ist ihr Glaube. Und das Wichtigste für einen Christen, dass sie im Leben, dass sie an diesem Bund festhalten. Und wisst ihr, wo das im Besonderen, dieses Festhalten im Neuen Testament dann zum Ausdruck kommt, dieses Festhalten an diesem Bund? In den Sendschreiben der Offenbarung. Dort findet man das. In der Gemeinde zu Thyatira heißt es: Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Das ist dieser Bund. In der Gemeinde zu Philadelphia heißt es: Siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehmen. In Jesu Kommen, in seinem Sterben und in seiner Auferstehung ist uns das ganze Heil geschenkt. Halte das in deinem Herzen fest. So, das ist das erste Kriterium von den Fremden und den Verschnittenen. Aber nun wird in unserem Predigtext auch von einem Sabbat gesprochen. Diese Personengruppe der Fremden und der Verschnittenen kennzeichnet sich auch dadurch aus, dass sie die Sabbate halten. Da steht: Den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, denen will ich in meinem Hause ein Denkmal und einen Namen geben. Und die Fremden, die den Sabbat halten, dass sie ihn nicht entheiligen, die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus. Und in unserem Predigttext ist ein starker Zusammenhang zwischen dem Bundesschluss und dem Sabbat. Und was ist der Sinn des Sabbats? Es ist zu wenig zu meinem. Beim Sabbat geht es darum, dass wir nur nicht arbeiten. Sondern beim Sabbat geht es darum, dass wir uns darauf besinnen, was Gott getan hat. Im Dekalog, in den 10 Geboten, wird der Sinn des Sabbats in zweierlei Hinsicht erklärt. Erstens, wir sollen erkennen, dass Gott der Schöpfer dieser Welt ist. Und da heißt es immer, gedenke, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Und jetzt die Begründung. Woran soll ich denken am Sabbat? Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tage. Als Gott diese Welt geschaffen hat, da hat er eine perfekte Welt geschaffen. Und als er die Schöpfung ansah, sprach er auch ein Urteil über sie. Er sagte, und siehe, es war alles sehr gut. Also wir haben es mit einem Gott zu tun, das soll uns bewusst sein, der eine perfekte Welt geschaffen hat und wieder eine perfekte Welt schaffen wird. Alles schreit nach Ruhe in der Hektik unserer Zeit. Aber die Menschen heute wollen eine Ruhe ohne Gedenken, ohne Besinnung auf Gott. Aber ohne Gott ist keine Ruhe zu finden. Und viele denken, wenn sie in Urlaub gehen, dass sie innere Erholung und Ruhe finden. Wenn du diese Ruhe aber nicht im Alltag findest, da vielleicht alles auf dich einstürmt und dich bedrängt, dann wirst du diese Ruhe auch nicht im Urlaub finden. Der zweite Aspekt des Sabbats beinhaltet die Erlösung, wenn in 5. Mose steht, denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst, und der Herr, dein Gott, hat dich von dort herausgeführt und hat mit mächtiger Hand und ausgerepptem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbat halten sollst. Wieder, denke, denke, besinne, besinne dich darauf. Mach dir das innerlich klar. Also im Grundsatz bedeutet es so viel, dass beim Sabbat wir unseren Herrn als den Erlöser und Retter erkennen. Als Jesus mit den Juden immer wieder in Konflikt gerät, dass er am Sabbat Menschen heilte, da sieht man, dass bei den Pharisäern das formale Einhalten des Sabbats einen höheren Stellenwert hatte als die eigentliche Besinnung auf Gott. Aber Jesus sagt eindeutig, dass der Sabbat um des Menschen willen gemacht ist und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Und es geht nicht um das formale Einhalten eines bestimmten Tages, in dem man keine Arbeit tut, in einem gesetzlichen Sinn. Und auch Paulus stellt sich da eindeutig dagegen, wenn er in Kolosser 2 sagt, so lasst euch von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen. Leibhaftig oder Realität aber ist es in Christus. Was für ein Wort. Paulus sagt, dass der Sabbat ein Schatten des Zukünftigen ist. Also mit dieser Sabbatruhe ist die ewige Herrlichkeit gemeint. Und Jesus hat mit seiner Erlösung diese zukünftige Sabbatruhe wiederhergestellt. Und das gleiche Thema greift auch der Hebräerbrief auf, wenn er sagt, es ist also noch eine Ruhe eines Sabbatismus vorhanden für das Volk Gottes. Und im Hebräerbrief wird dann dazu ermutigt, dass wir an dem Evangelium im Glauben festhalten, damit wir zu dieser Ruhe eingehen. Das ist das Thema von Hebräer 4. Was wird nun den Verschnittenen, die im Glauben festhalten, zugesagt? Da heißt es nun, denen will ich in meinem Hause und in meinen Mauern ein Denkmal, einen Namen geben. Das ist besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Er setzt ihnen ein Denkmal in seinem Haus. Er ordnet ihnen einen festen Platz in seinem Haus zu. Das ist verheißen. Sie erhalten einen neuen Namen. Sie erhalten sogar einen unvergänglichen Namen. Das heißt, sie werden für ewig in diesem Haus sein. Und hier bewertet Gott diesen Umstand so hoch, dass dieser Stand, und das sagt er ja zu den Verschnittenen, zu den Entmannten, dass dieser Stand wesentlich besser ist, als Familie und Nachkommen zu haben. Ja, die Verschnittenen waren kinderlos. Zu der damaligen Zeit war das ein gesellschaftlicher Missstand, ein Makel, alleine ohne Nachkommen zu sein. Aber bei Gott für ewig in seinem Haus zu sein, das übertrifft alles. Und das sollte auch heute alle, die sich so sehr vielleicht eine Familie wünschen, und dieser Wunsch geht nicht in Erfüllung, dass sie sich bewusst werden, dass diese ausstehende Herrlichkeit in der Ewigkeit, all das, auch das, was sie hier erleiden, all das übertreffen wird bei Weitem. Was ist nun mit diesem Namen und mit diesem von Gott genannt erhaltenen Namen? Was hat es mit dem auf sich? Und das wird uns jetzt zum Beispiel auch in der Offenbarung wirklich erklärt. Den Erhalt dieses neuen Namens erinnert sehr stark an das Sendschreiben in Philadelphia. Und diese Gemeinde hat auch das Wort Jesu bewahrt, am Bund festgehalten und hat seinen Namen nicht verleugnet. Und diese haben genau so an dem neuen Bundesschluss festgehalten. Und deshalb bekommen diese noch in einem stärkeren Ausdruck die gleiche Verheißung, wenn es dort heißt, wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler. In Jesaja ist ein Denkmal hier im Pfeiler, dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalems, der Stadt meines Gottes, und meinen Namen den neuen. So. Diese Zusage klingt wie in Jesaja, ganz ähnlich. Und ganz erstaunlich, dass sie für ewig da drin bleiben werden. Aber was hat es mit diesem neuen Namen auf sich, der auf uns geschrieben wird? Wenn wir diesen Namen von Gott erhalten, dann wird Gottes Wille und sein Heil über uns verwirklicht werden. Er wird mit uns an sein Ziel kommen. Er wird uns zur Vollendung führen. Und der Ausdruck des neuen Jerusalems impliziert diesen Sachverhalt, wenn es zum Beispiel in Offenbarung 21 heißt, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, wir haben diesen Namen über uns, von Gott aus dem Himmel herabgekommen, bereitet wie eine geschmückte Braut. In Jesu Namen allein ist das Heil begründet. Und durch diesen Namen, der auf uns geschrieben wird, erlangen wir die Vollendung. Und auf uns wird der Name Jesu geschrieben. Was wird den Fremden zugesagt? Da heißt es, und die Fremden, die sich dem Herrn zugewandt haben, die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus. Diese Fremden, womit Gott die Heidenvölker im Fokus hat, will Gott zu seinem heiligen Berg bringen. Was hat es mit diesem heiligen Berg auf sich? Was ist damit gemeint? Von was spricht Gott hier? Ist hier von einem wortwörtlichen, irdischen Berg die Rede? Ist das damit gemeint? Ich persönlich bin davon überzeugt, dass Gott hier schon die Vollendung, ja die Ewigkeit im Fokus hat. An anderer Stelle spricht Jesaja auch von diesem heiligen Berg als ein Zustand, da die Menschen völlig erfüllt sein werden von der Erkenntnis Gottes. In Jesaja 11 steht, man wird nirgends Sünde tun, noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge. Denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Wenn man dieses Wort liest, dann spricht es von Vollendung. Und ganz erstaunlich, dieser Vergleich der Erkenntnis Gottes mit dem Meer. Was möchte Gott mit diesem Vergleich zum Ausdruck bringen? Und ich glaube, mit den riesigen Wassermassen und der Tiefe des Meeres möchte Gott die Tiefe der Gotteserkenntnis veranschaulichen, von der die Menschen, die auf diesem heiligen Berg verweilen, erfüllt sein werden. Und in der Tiefe dieser Gotteserkenntnis leben wir heute als Gemeinde noch nicht. Wir leben nicht in diesem Zustand. Und Paulus bringt das zum Beispiel in 1. Korinther 13 mal zum Ausdruck, wenn er sagt, wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Wirkliche, von Herzen ausgehende Anbetung wird nur da möglich sein, da ich erkenne, wie Gott in Wahrheit ist. Und das wird erst in der Ewigkeit möglich sein. Anbetung Gottes hier auf Erden ist seitens der Gemeinde möglich, aber sie ist noch begrenzt, weil auch unsere Gotteserkenntnis hier noch begrenzt ist. Aber was ist Gottes finales Ziel? Es ist wirklich die Anbetung Gottes durch die Völker. Als Jesus bereit gekreuzigt zu werden, ein letztes Mal in den Tempel zu Jerusalem geht und er die Geldwechsel und die Taubenhändler auf dem Vorplatz des Tempels vorfindet, da packt ihn ein heiliger Zorn, er treibt sie mit einer Peitsche aus dem Tempel, weil die eigentliche Bestimmung des Tempels, dass Gott dort angebetet wird, nicht ihre Erfüllung findet. Und in diesem Kontext zitiert Jesus unseren Predigttext hier in abgewandelter Form, wenn er in Markus 11 sagt, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und das ist das Ziel Gottes. Wahre Anbetung Gottes durch alle Völker. Und ich möchte noch einmal, ein letztes Mal, einen verkürzten Blick auf unseren Predigttext werfen, in welch prophetischer Kraft Jesaja dies verdeutlicht, wenn er sagt, und die Fremden, die sich dem Herrn zugewandt haben, will ich erfreuen in meinem Bethaus. Denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Gott, der Herr, der die Versprengten Israels sammelt, spricht, Ich will noch mehr zu der Zahl derer, die versammelt sind, nämlich die Israeliten, sammeln. Und das sind die Heiden. Dieses Wort bezeugt mit großer Klarheit die vollendete Gemeinde aus Heiden und aus Israel. Und Jesaja spricht von einem Bethaus aus allen Völkern. Und auch der nachfolgende Vers bringt das stark zum Ausdruck, wie Gott einerseits die versprengten Israel sammelt und dann dieses Ich will noch mehr sammeln. Damit sind die Kinder Gottes aus den Heidenvölkern gemeint. Und Jesaja sagt explizit, dass er diese Fremden in seinem Bethaus erfreuen wird. Diese zukünftige Freude, an der alle Kinder Gottes aus den Heiden und Juden Anteil haben werden, von der spricht auch Petrus, wenn er den Christen schreibt, die in Anfechtung sind, in 1. Petrus 1, ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Aber was ist die Grundlage dieser Freude, als auch der Anbetung aller Erretteten aus Heiden und Juden in Ewigkeit? Und wenn wir hier einen letzten Blick in die Offenbarung werfen, dann bekommen wir diese unglaubliche Show einer Völkerschar, die Gott in Vollendung anbetet. Wenn es in Offenbarung 7 heißt, danach sah ich und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme, und jetzt, was kommt jetzt? Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Das ist der Grund der Freude, dieses Heil, das durch das Lamm bewirkt ist. Und wenn hier in der Offenbarung von dem Lamm die Rede ist, dann ist das damit gemeint, das ist das Lamm, das die Sünde der Welt, für die Sünde der Welt starb. Und Jesus hat eine vollkommene Ewigkeit bewirkt. Ich fasse alles zusammen, die ganze Predigt in kurzen 7 Statements. Erstens, Israel war aus allen Völkern als einziges Volk zum Eigentumsvolk erwählt. Alle anderen Völker hatten keinen Anteil an diesem Heil. Zweitens, aber weil Israel als erwähltes Eigentumsvolk trotzdem seine eigenen Wege ging, kündigt Jesus bereits im Weinbergsgleichnis an, dass das Reich Gottes einem anderen Volk aus den Heiden gegeben wird. Drittens, Gott hat einen neuen, besseren zweiten Bund errichtet, der in einer Person ihre Grundlage hat. Davon berichtet Jesaja ausführlich, welcher in messianischen Zeichen ausgewiesen wird. Darauf nimmt Jesus Bezug, explizit in Nazareth, in der Synagoge. Und dieser neue Bund besteht darin, dass Jesus in diese Welt kam, dass er für unsere Schuld am Kreuz starb, dass er den Tod überwunden hat und er über alle Mächte erhöht ist. Das ist die Grundlage sowohl für Heiden, für alle Völker, für verschnittene Menschen. Es kann kommen, wer will. Es gilt für jeden. Viertens, zwei Kriterien von den Erlösten. Viertens, dieses neue Volk zeichnet sich schlichtweg dadurch aus, dass sie an diesem neuen Bund festhalten. Das bedeutet, dass sie in dem Glauben leben, dass sie durch Jesus das Heil voll erlangt haben. Fünftens, und wenn in unserem Predigttext vom Halten des Sabbats die Rede ist, dann ist das damit gemeint, dass wir durch den Glauben an Christus zu dieser Ruhe finden und auch in diese ewige Ruhe eingehen werden. Der Sabbat ist ein Schatten des Zukünftigen. Der Sabbat ist sprichwörtlich die innere Besinnung auf Jesus und sein erwirktes Heil. Was wird uns verheißen in dem Text? Sechstens, denen, die diesen Glauben an Christus halten, die erhalten einen ewigen Namen. Und dieser ewige Name ist ein Ausdruck dessen, dass Gott mit diesen Menschen sein Ziel erreicht, nämlich dass sie vollendet und in seine Herrlichkeit eingehen werden. Und letztendlich siebtens, was ist das finale Ziel für die Menschen? Ist die Anbetung Gottes in der Ewigkeit, weil dann jeder so von der Erkenntnis Gottes erfüllt sein werden, wie die Tiefe des Meeres, dass wirklich dieses Wort in Erfüllung geht, wenn Jesaja sagt, denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Dann wird es zur wahren Anbetung kommen. Amen.